Hallo und herzlich willkommen, ihr Evolutionsbremsen. So hat mich ein Radiokollege früher immer begrüßt. Aber heute geht's um Evolution. Und darum, dass die Evolution weitergeht. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus! Treffen sich ein Cro-Magnon und ein Neandertaler und wollen über Evolution sprechen. Ist das heute das Setting, wie wir hier miteinander sprechen? Oder sind wir zwei Homo sapiens sapiens, die sich zu Recht als Krone der Schöpfung bezeichnen dürfen? Du natürlich als Arzt, der größte Brillant auf der Krone.
Ja, die Frage ist halt, dieser Cro-Magnon und der Neandertaler, die sind ja nicht mehr da.
Nee.
Wir aber schon. Das heißt, wir haben uns evolutionär durchgesetzt. Wobei übrigens mit vielen Genen der Neandertaler. Es gab eine Vermischung.
Und die Neandertaler waren auch viel cooler, als man so denkt.
Und viel klüger, als man denkt. Und sie hatten auch ein größeres Gehirn als wir. Vielleicht waren wir nicht die Klügeren, sondern die Stärkeren. Und wir haben den Klügeren ausgelöscht, das weiß man nicht.
Vielleicht waren wir weder klüger noch stärker, aber waren an irgendeiner Stelle resistenter gegenüber einem Virus oder einer Bakterie.
Ja, ich glaube trotzdem, dass wir vielleicht aggressiver waren. Also ich glaube, wir haben die wirklich aggressiv an die Seite gedrängt. Wie auch immer. Es ist ja klar, wir leben in modernen Zeiten. Wir haben Klimaanlagen und wir haben Autos und wir haben Medizin und wir haben Hygiene und wir haben eine geregelte Ernährung und es gibt keine Hungerphasen mehr und all diese Dinge. Und insofern ist vollkommen klar, dass die Evolution, die uns hervorgebracht hat, durch uns an ihr natürliches Ende gekommen sein muss, denn es gibt diese Faktoren ja nicht mehr.
Ja, sagen wir mal so, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die kommen so aus dem fundamentalistisch-religiösen Christentum in Amerika. Evolution, sagen die, das ist ja auch nur eine Religion und das kann man nicht beweisen und man kann es ja auch nicht beobachten, während es passiert und es ist deswegen eine reine Geschichte, die man sich über die Vergangenheit erzählt und so weiter. Und dann gibt es eben viele sehr gute Wissenschaftler, die dann sagen, nein, natürlich passiert Evolution auch heute noch. Und denen glaube ich. Richard Dawkins und vielen anderen, zum Beispiel Evolutionsbiologen, glaube ich, dass Evolution auch heute noch passiert, aber eben in ganz kleinen Schrittchen. Und deswegen muss man schon an spezielle Stellen gucken, wenn man sie sehen will.
Naja, sie passiert ja immer in ganz kleinen Schrittchen. Und die Summe der ganz kleinen Schrittchen über ganz viele, viele Jahre, Jahrtausende, Jahrmillionen, hat dann dazu geführt, dass sich Dinge wirklich verändert haben. Jetzt ist es aber so, Evolution wirkt ja über Fortpflanzung. Das heißt also, jemand, der erfolgreich sich fortpflanzt, wird seine Gene weiterbringen und jemand anders nicht. Und insofern müssen wir das Alter der Fortpflanzung erreichen. Der Rest ist eigentlich evolutionär egal.
Oder, ich meine, in einer sehr fortgeschrittenen Gesellschaft könnten wir ja auch einfach, sagen wir mal, unsere Gene schon mal anlegen lassen, kurz nach der Geburt, dass man in einer Gendatenbank ist, vielleicht Klone züchten könnte und so. Dann hätte man das sogar mit dem Fortpflanzungsalter eigentlich übersprungen.
Genau, aber man muss dann jemand finden zur Fortpflanzung, immer noch. Und das ist ja dann das, was dazu führt, dass sich Leute häufiger fortpflanzen oder nicht. So, jetzt ist es aber so, was hat die Leute vor der Fortpflanzung früher häufig umgebracht? Vor allen Dingen Infekte haben wir eigentlich im Griff. Frauen starben in großer, großer Zahl bei der Geburt. Das haben wir auch im Griff. Also eigentlich könnte man denken, findet nicht mehr statt. Also findet gar nicht mehr statt, nicht, aber spielt keine große Rolle mehr. Jetzt gibt es eine ganz lustige Studie in Nature. Die haben eine Technik genutzt, die es auch noch nicht ewig gibt. Also, dass man wirklich aus prähistorischen Funden, Körperfunden, Knochenfunden, Resten, Zähnen, Dingen, die eben ganz lange überleben und nicht zerfallen, dass man aus denen DNA extrahiert und diese DNA tatsächlich lesbar macht, in Anführungsstrichen. Und ich finde die Zahl irre, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass man so viele prähistorische Körper hat, die man analysieren kann. Aber jedenfalls hat man in Europa 15.836 DNA-Proben extrahiert. Und man hat, und das war die ganz große Überraschung, innerhalb dieser DNA, und wir reden ja nur über einen Zeitraum von etwa 10.000 Jahren, nicht von Millionen von Jahren.
Ja.
Also ein relativ kleiner Zeitraum evolutionär gesehen. Man hat in diesem Zeitraum 479 genetische Varianten entdeckt, neu entstandene genetische Varianten.
Mhm.
Und das ist eine erstaunlich hohe Zahl, weil man ja denken würde, hat immer weniger Relevanz. Und dann hat man diese Einzeldinge auch untersucht und hat ganz interessante, teilweise lustige, aber auch überraschende Veränderungen gefunden.
Ja.
Zum Beispiel hat sich vor ungefähr 4000 Jahren eine genetische Variante ausgebreitet, die das Zöliakie-Risiko erhöht, also die Glutenintoleranz. Erhöht, wohlgemerkt. Und das Problem bei der Zöliakie ist nicht, dass das Immunsystem auf Gluten reagiert, sondern dass es dabei auch die Darmschleimhaut schädigt. Also überhaupt keine gute Sache. Eigentlich.
Ja.
Trotzdem ist es so, dass diese Gene zugenommen haben und dass mittlerweile etwa 80 Millionen Menschen darunter leiden. Könnte man sich jetzt fragen, was sind das für eine Evolution, die Gene protegiert, die nichts nützen. Das tut die Evolution natürlich nicht. Offensichtlich ist es so, dass dieses Gen, was auf der einen Seite das Zöliakie-Risiko erhöht, gleichzeitig irgendetwas anderes tut, was unsere Fortpflanzungswahrscheinlichkeit erhöht.
Oder es wäre ja theoretisch auch möglich, dass etwas zur gleichen Zeit passiert ist und die Leute, die Mutation A haben, nicht gut Zöliakie, auch Mutation B haben, die dann irgendwas anderes Positives bewirkt und das nicht nur cancelt, sondern sozusagen die Fortpflanzungswahrscheinlichkeit sogar erhöht.
Ja, wobei dann die Mutation A und die Mutation B in irgendeiner Form zusammenhängen müssten, parallel passieren müssten.
Ja, auf dem gleichen Gen sitzen oder so.
Ja, genau. Also sie müssten kausal irgendwie miteinander zu tun haben. Wenn sie zufällig beide passieren würden, würde der Genträger trotzdem einen Vor- und einen Nachteil haben und vielleicht überwiegt der Vorteil. Lustig ist eine völlig bizarre Genveränderung oder Genkombination, die das Rauchen wahrscheinlicher machen. Mhm. Was auch immer das sei. Das sind manchmal ja auch nur Beobachtungen, die keine Ursachen, Wirkung, Beziehung begründen können. Man beobachtet nur, ich habe diese Genveränderung unter Rauchern deutlich häufiger als unter Nichtrauchern. Mhm. Und diese Genveränderung nimmt seit 10.000 Jahren ab. Nun könnte man ja sagen, okay, das ist ja auch total logisch, weil Raucher überleben ja seltener und kommen seltener zur Fortpflanzung. Insofern ist ja klar, dass ein Gen, was mich zur Zigarette verführt, abnimmt. Mhm. Aber wir rauchen nicht seit 10.000 Jahren, sondern vielleicht erst seit 500. Insofern ist der Zusammenhang total lustig, weil da ein Gen offensichtlich eine Wirkung hat, die gut ist, evolutionär, und gleichzeitig irgendwann dazu geführt hat, dass ein neues Problem, Zigaretten, tatsächlich seltener angefasst werden. Also eine bizarre Drehung, aber eben auch eine beobachtete Drehung.
Also erstmal ist das ja nur ein Befund. Was glaubst du, ist denn A an der Methode oder B an der Datenbasis noch vorhanden, wo man sagt, das können wir uns jetzt nicht erklären oder das dazugenommen gibt jetzt ein gesamtes Bild, was uns dann wirklich zu Verständnis bringt?
Naja, also wir können nicht den Code des Gens irgendwo eintippen und sehen, was das Gen tut. Wir können nur beobachten, was das Gen tut. Manchmal ist es leicht, wie bei der Laktose-Toleranz. Als Babys können wir Milch vertragen, soweit so normal. Und irgendwann verlieren wir die Fähigkeit, den Milchzucker abzubauen. Wir haben keine Laktase mehr. Mhm. Das ist auch logisch, weil wir an der mütterlichen Brust Platz machen müssen für das nächste Kind. Es wäre sehr destruktiv, wenn die älteren, stärkeren Kinder sich durchsetzen könnten, weiterhin Muttermilch trinken und die Jüngeren auf der Strecke bleiben. Mhm. Insofern vertragen die es nicht. Es ist nicht giftig, dieser Milchzucker, aber dieser Milchzucker gelangt in den Darm, dann wird er dort von Bakterien abgebaut, dann kriegen wir Blähungen, das ist sehr unangenehm. Also diese Laktoseintoleranz ist etwas Unangenehmes, wenn man Milch trinken will. Die Laktosetoleranz war nicht relevant, bis wir irgendwann angefangen haben, Kühe oder Ziegen oder Schafe zu domestizieren. Da gab es Milch und die Milch zu trinken war in Zeiten von Nahrungsmangel natürlich eine überlebenswichtige Fähigkeit, die Milch zu vertragen. Und dann gab es irgendwann eine Zufallsmutation vor ungefähr 5000 Jahren und die hat sich durchgesetzt.
Ja.
Das kann man genetisch testen und das kann man eben auch bei Menschen testen. Und das Interessante ist, bei uns haben fast alle diese Fähigkeit in Europa und in Asien fast niemand. Das heißt, die Evolution hat sich nicht gleichermaßen durchgesetzt und bei uns eben ganz stark. Und da ist sie logisch. Bei anderen Genen wie einer Blutgruppe, die plötzlich anfängt, sich durchzusetzen. Vor ungefähr 6000 Jahren angefangen. Die Blutgruppe B gab es damals fast gar nicht und jetzt haben 10% aller Menschen die Blutgruppe B. Mhm. Also es sind immer noch weniger als andere Blutgruppen, aber es muss einen Vorteil haben, sonst wäre sie irgendwann nicht mehr nachweisbar gewesen.
Das heißt, grundsätzlich können wir sagen, egal wofür es gut ist und egal ob es überhaupt gut ist, aber Evolution passiert.
Evolution passiert und sie passiert weiterhin und auch in unserer geschützten Zeit, wo wir glauben, dass wir vor allem bewahrt werden, werden wir nicht. Also tatsächlich können spontan veränderte Gene unsere Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen und sich dann tatsächlich auch in unserer modernen Zeit noch durchsetzen. Das ist für mich als Medizin eine unangenehme Nachricht, weil wir ja denken, wir schützen euch vor allem. Tun wir aber faktisch nicht. Man hätte eigentlich gedacht, dass die Faktoren, die unser Leben vor der Zeit, also vor der Fortpflanzung beenden, dass diese Faktoren eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Und das ist natürlich eine arrogante Fehlinterpretation, denn es gibt diese Faktoren weiterhin und sie haben nicht mehr die Relevanz wie früher, aber sie haben sie natürlich noch.
Jetzt ist es natürlich so, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, naja, also na klar gibt es Evolution, aber die Evolution selektiert heute natürlich nach den falschen Dingen. Die Zivilisation wird zusammenbrechen, kann man ja auch dran glauben, wenn man jetzt so guckt, was in der Welt so passiert. Und guck mal, ich habe überlebt Brillenträger, ja, seit ich 8 Jahre alt bin. Ich kann gar nicht gut gucken, Plattfüße, ich kann gar nicht gut laufen. Leute haben überlebt mit Neurodivergenzstörungen. Wie sollen denn Leute, die unter Asperger leiden, in einer sozialen Gruppe klarkommen und dann zusammen irgendwie was jagen? Das geht doch überhaupt gar nicht. Also logischerweise, wir Ja, weil wir eben weit weg sind von der urtümlichen Lebensweise und Biologie, nach Dingen selektieren, die am Ende eher dazu führen, dass unsere Spezies sich nicht so toll entwickelt.
Moment, das stimmt natürlich.
Wie bitte? Ich bin entsetzt.
Genveränderungen finden statt. Spontane Mutationen finden statt. Evolution ist ja zunächst einmal nicht zielgerichtet, sondern es gibt irgendwelche Veränderungen und die werden dann ausprobiert. Bringt es was oder bringt es nichts? Laktose-Toleranz, super Modell, hat sich durchgesetzt. Wir überleben, weil wir nicht verhungern, wenn wir Rinder haben. Blutgruppe verändert sich auch, keine Ahnung warum. Du hast natürlich recht. Die Evolution, die früher die Brillenträger vor der Erfindung der Brille ausgemendelt hätte, wobei kurzsichtig oder weitsichtig vor allen Dingen werden wir ja nach unserem Fortpflanzungsalter.
Ja.
Insofern ist das eigentlich nicht mehr relevant. Aber die Kurzsichtigkeit sollte ein Problem gewesen sein.
Obwohl nicht, wenn man Mammuts jagt, weil die sind ja groß, die sieht man.
Die sind aber auch schnell. Die sollte man sehr früh sehen, wenn sie auf einen zulaufen. Aber diese Dinge finden immer noch statt, finden jetzt nicht mehr so hart statt wie früher, weil die Evolution uns nicht mehr tötet, wenn wir nicht richtig gucken können. Findet aber auch im interessanten, positiven Sinne statt. Es gibt zum Beispiel Gene für Fettspeicherung. Und diese Gene für Fettspeicherung scheinen seltener zu werden. Und wenn es so sein sollte, das ist alles ein bisschen spekulativ, weil man ja, wie gesagt, nicht Ursache und Wirkung direkt vergleichen kann, sondern nur beobachten kann. Sollte es so sein, wäre es relativ logisch, weil in Zeiten, in denen du früher Hungerphasen hattest als Jäger und Sammler, war es schon ziemlich gut, wenn du eine leichte Fettschürze hattest. Und vielleicht sind diese Darstellungen dieser unfassbar dicken Frauen, der Venus von Willendorf oder so, einfach ein Schönheitsideal, weil diese Frauen einfach gesund waren und Hungersnöte überleben konnten. Heute sind sie das exakte Gegenteil, weil wir wissen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei ihnen sehr viel wahrscheinlicher sind als bei schlankeren Leuten. Und insofern wäre es logisch, dass in der Zeit von sesshaften Bauern, in denen es diese Hungersnöte vielleicht nicht mehr so häufig gab, wobei ich nicht sicher bin, ob das so eindeutig ist, in denen es die nicht mehr gab, dass wir diese Fetteinlagerung in der Form nicht mehr brauchen.
Also es gibt ja Gene, wo man sich fragt, warum setzen sie sich durch? Zöliakie zum Beispiel oder frühzeitigen Haarausfall, unter dem du nicht leidest als Cro-Magnon. Gibt es noch irgendwas, was du entdeckt hast, wo du sagst, da setzt sich gerade ein Gen durch, was du irgendwie skurril findest?
Das Bizarrste ist eigentlich in diesem Artikel, dass es ein Gen gibt für längeren Schulbesuch. Das ist natürlich völlig absurd, aber man kann offensichtlich beobachten, dass ein Gen, was bei Leuten, die länger zur Schule gehen, häufiger ist, sich zunehmend durchsetzt. Aber zunehmend heißt nicht innerhalb der letzten 100 Jahre, sondern innerhalb der letzten 10.000 Jahre.
Der Schulbesuch wird ja staatlich angeordnet. Nee, das verstehe ich jetzt nicht.
Man beobachtet einfach, dass Leute, die länger zur Schule gehen, und wir haben zwar eine Schulpflicht, aber natürlich keine Schulpflicht für 13 Jahre, dass Leute, die länger zur Schule gehen, eben dieses Gen häufiger haben und dass dieses Gen sich in den letzten 10.000 Jahren irgendwie durchgesetzt hat. Das hat erkennbar überhaupt nichts mit der Schule zu tun. Kann es ja auch nicht, weil es ja vor 10.000 Jahren keine Schulen gab. Aber man beobachtet eben diese Zusammenhänge. Das heißt, auch hier handelt es sich um ein Gen, was irgendwelche evolutionären Vorteile zu haben scheint und gleichzeitig bei Leuten, die länger zur Schule gehen, häufiger beobachtet wird. Zusammenhang gibt es nicht. Beobachtung gibt es doch. Warum? Keine Ahnung. Das ist das Reizvolle an der Medizin und an der Genetik sowieso. Die Fragezeichen werden nicht weniger, wenn man mehr forscht, sondern immer mehr.
Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.